Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung.
Hallo, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung. Das ist heute die fünfte Folge dieser Reihe. Bisher haben wir hier über das gesprochen, was in der Bundesregierung im Umgang mit der Krise passiert. Es ging hier schon um die Bekämpfung der Epidemie, um Milliardenprogramme, Rückholaktionen und die Lebensmittelversorgung. Ich bin Sven Siebert, ich bin Journalist und heute habe ich einen Gesprächspartner, der nicht in Berlin sitzt, sondern im Europäischen Auswärtigen Dienst. Lutz Güllner, den Referatsleiter für strategische Kommunikation und Informationsanalyse im EAD. Lutz Güllner hat in Berlin und Paris Politikwissenschaften und internationale Beziehungen studiert. Er war als Mitarbeiter der Europäischen Kommission mit Handelsfragen befasst und beschäftigt sich jetzt in erster Linie mit den Themen Desinformation, Manipulation der Informationsräume und hybride Bedrohung. In seine Zuständigkeit fällt auch die Taskforce zur strategischen Kommunikation in der östlichen Nachbarschaft. Guten Tag, Herr Güllner.
Ja, guten Tag aus Brüssel.
Herr Güllner, East Stratcom Task Force. Das klingt ein bisschen wie eine Geheimtruppe aus einem Agentenroman. Sagen Sie uns in kurzen Worten, was eigentlich die Aufgabe dieser Einheit ist?
Ja, also das hat mit Geheimtruppen überhaupt nichts zu tun, sondern hat seinen Ursprung in einer besonderen politischen Situation, die wir 2014, 2015 gesehen haben. Und insbesondere nach den verschiedenen Ereignissen, insbesondere auf der Krim, aber auch in der Ostukraine, und damit einhergehend eine Welle von Desinformationsaktivitäten, insbesondere aus Russland, hat sich die Europäische Union, und das heißt alle Staats- und Regierungschefs, dazu entschlossen, eine kleine Gruppe, eine kleine Einheit zu gründen, die sich speziell mit diesem Thema auseinandersetzen sollte. Das ist sozusagen die Geburtsstunde der strategischen Kommunikation. Das hat sich allerdings sehr weiterentwickelt. Das hat jetzt nicht mehr nur mit Russland zu tun, das hat auch nichts mehr nur mit East zu tun, sondern ist wirklich umfassender geworden und fokussiert sich jetzt auch viel mehr auf, sagen wir mal, die Stabilität unserer Gesellschaften und auch die Institutionen, die damit einhergehen, insbesondere Wahlen.
Ja. Welche Rolle spielt denn Desinformation jetzt in der Corona-Krise?
Ja, wir sehen ganz deutlich einen bedeutenden Anstieg an verschiedensten Formen von Information, Missinformation, Desinformation, an Mythen und einfach auch blanker Unsinn, der da verbreitet wird. Und das Schwierige ist, diese Dinge auseinanderzuhalten. Einfach ganz klar zu sehen, was ist denn Desinformation? Wie definieren wir das? Was ist das Problem auch dabei?
Darauf kommen wir gleich noch. Mich würde jetzt interessieren, stammen diese Falschinformationen und Legenden jetzt auch ausschließlich aus Russland?
Nee, nach wie vor kommt ziemlich viel aus Russland, zumindest das, was wir sehen und messen können. Aber das ist bestimmt nicht der einzige Akteur und natürlich kommen diese Desinformationen nicht nur aus dem Ausland, sondern da gibt es ganz komplexes Zusammenspiel zwischen internen und externen Akteuren.
Das heißt, Sie kümmern sich auch um falsche Behauptungen, die innerhalb Europas entstehen oder verbreitet werden?
Naja, sofern sie damit zusammenhängen, was sozusagen von außen gemacht wird. Und wir reden ja gleich nochmal darüber, was ist eigentlich die Natur dieser Desinformation, was ist eigentlich die Intention dahinter. Ja. Aber für uns ist wichtig, dass wir also nicht die Zensurbehörde der EU sind oder sozusagen die Konversationen auch innerhalb der EU zu beaufsichtigen haben. Das ist ganz im Gegenteil. Wir haben eigentlich nur einen Auftrag und das ist, Desinformationskampagnen, die gegen die EU oder gegen die Stabilität der EU-Mitgliedstaaten gerichtet sind, aufzudecken und hier Strategien zu entwickeln, wie man mit denen umgehen kann.
Gibt es nichtstaatliche Kräfte, die ein Interesse an dieser Destabilisierung haben?
Natürlich. Also oftmals ist das ja auch ein Mix. Aber wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren, und das sehen wir jetzt auch wieder in der Corona-Krise, doch eine deutliche Aktivität auch von Gruppen wie zum Beispiel dem sogenannten Islamischen Staat gesehen, die das immer wieder benutzt haben für ihre eigenen Narrative, für ihre eigene Strategie. Also das sind nicht nur Staaten, wo in irgendwelchen Hauptstädten sozusagen große Strategien geschmiedet werden und die dann ausgerollt werden, sondern das sind teilweise recht komplexe ein komplexes Zusammenspiel von sehr unterschiedlichen Akteuren. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder rauszufiltern, was ist eigentlich nur Unsinn und was ist organisch, vielleicht eine tatsächliche Konversation, die existiert, die wir vielleicht nicht gut finden, wo wir auch den Inhalt vielleicht nicht gut finden, aber die eine Demokratie aushalten muss. Und auf der anderen Seite, und da möchte ich wirklich den Schwerpunkt draufsetzen, was denn tatsächlich als Manipulation auch gelten kann. Also wo versucht jemand in eine Konversation hineinzukommen oder einen öffentlichen Diskurs zu beeinflussen?
Gibt es sowas wie Ihre persönliche Top 3 der absurdesten Fake News zu Corona?
Zu Corona, oh, da gibt es unendlich viele. Aber was zum Beispiel eine ganz, ganz große, vielleicht noch nicht die absurdeste, sondern eher, wo auch wieder politisches Kalkül dahinter steht, da gibt es also diese Verbindung zwischen 5G und Corona. Das ist, glaube ich, was wir ganz oft sehen.
Also die Behauptung, Corona sei ein Virus ausgelöst durch Funkwellen.
Ja, also da gibt es verschiedene Formen und verschiedene Spielarten dieses Mythos, aber ist ganz klarer Mythos, der also darauf abzielt, dass hier Regierungen einen geheimen Plan hätten mit der Entwicklung von 5G, also von den Sendemasten, die dann zu nichts anderem da wären, um später die Gesellschaft oder die gesamte Bevölkerung zu kontrollieren. Und Corona sei sozusagen der Katalysator dazu. Also das ist eine ganz klare Geschichte. Wir sehen aber auch eine, also wirklich, nachdem Sie mich nach absurdesten Theorien gefragt haben, was ich heute früh zum Beispiel gehört habe, ist, dass ein Narrativ, eine Erzählung, die sehr, sehr viel Anhänger findet, ist, dass es bald verpflichtende Impfungen geben wird und die auch wiederum benutzt werden von den Regierungen, um geheime Nanochips in Menschen einzusetzen, um sie später kontrollieren zu können. Also da sehen Sie auch, auf welchem Niveau das manchmal spielt.
Nochmal zu der Quelle dieser Informationen. Steckt da im Wesentlichen sozusagen irgendein Mastermind, irgendein Dr. No dahinter oder sind das anonyme, autonome Trolle, die alle sich sozusagen bunt diesen Unsinn ausdenken?
Naja, wir suchen natürlich immer am liebsten sozusagen nach klaren, was man im Englischen so als schlechte Akteure, als bad actors, als malign actors bezeichnet. Und hätten natürlich gerne, dass man das dann ganz klar zuordnen kann und wo man dann dementsprechend sozusagen die Strategien, die Gegenstrategien entwickeln kann. Aber leider ist die Desinformationswelt sehr viel komplexer und sehr viel komplizierter. Und alleine das nachzuvollziehen, wer steckt da eigentlich dahinter, bedarf unglaublicher Anstrengungen, forensischer Art schon.
Das heißt, man muss Internetverbindungen aufklären.
Ja, das geht gar nicht so in den Geheimdienstbereich hinein, sondern einfach nur mal sehen, wo sind denn eigentlich die Standorte dieser verschiedenen Netzwerke oder dieser verschiedenen Konten oder der verschiedenen Akteure. Das konnte man vor einigen Jahren noch ganz gut nachvollziehen, aber auch die Desinformationsakteure verändern ihre Strategien, verschleiern auch immer mehr, nicht nur ihre Identitäten, sondern auch ihre Netzwerke. Und deswegen ist das eines der größten Schwierigkeiten, die wir und nicht nur wir, sondern viele andere auch immer wieder oder mit denen wir immer wieder konfrontiert sind, ist diese Netzwerke erstmal zu identifizieren. Wir haben allerdings einen Anhaltspunkt, den wir insbesondere bei russischen oder pro-Kreml-Desinformation immer wieder sehen. Und das ist die Rolle von staatsfinanzierten Medien oder staatsfinanzierten Strukturen. Das ist natürlich immer ein ganz guter Indikator dafür, ob dann da auch Regierungen zumindest indirekt dahinter stecken.
Ja, Beispiel wäre?
Beispiel wäre das berühmte RT, Russia Today, Sputnik, aber auch viele andere sogenannte Outlets. Also das können Websites sein, das können manchmal obskure, manchmal gar nicht so obskure andere Verbreitungsplattformen sein, die sehr, sehr aktiv sind dann auf den sozialen Netzwerken und interessanterweise dann auch enorme Verbreitung finden. Also die haben dann sehr hohe Zahlen an Retweets und an Likes, wo es dann auch nicht immer mit rechten Dingen zugeht, in dem Sinne, dass das tatsächliche Likes oder tatsächliche Verbreitungen sind, sondern wir vermuten dahinter auch entsprechende automatisierte Konten und automatisierte Strategien.
Gibt es gezielte Angriffe auf die Glaubwürdigkeit einzelner europäischer oder deutscher Institutionen? Ich denke an das Robert-Koch-Institut oder an wissenschaftliche Einrichtungen in Europa oder in Deutschland.
Das kann ich zumindest nicht dokumentieren. Was wir versuchen, ist auch nicht einzelne Angriffe als solches zu dokumentieren und deswegen als Falschnachricht zu brandmarken, sondern uns geht es tatsächlich darum, ob wir Muster aufdecken können, ob es hier Strategien gibt, die insgesamt wirken. Also Netzwerke oder verschiedene Akteure, die gleichzeitig und koordiniert ähnliche Botschaften herausschicken und heraussenden. Oftmals sehr gezielt auch an bestimmte Bevölkerungsgruppen, an bestimmte Teile der Bevölkerung. Und wie gesagt, was wir entdecken konnten, ist tatsächlich so ein übergeordnetes Narrativ, eine übergeordnete Erzählung von der Unfähigkeit der Demokratien eigentlich mit einer solchen Krise fertig zu werden.
Funktioniert das eigentlich beim Thema Gesundheit besonders gut?
Ja, es ist immer schwierig, die Wirkung tatsächlich wissenschaftlich zu bemessen. Wir können zwar immer messen, wie viele Leute werden erreicht, aber was wir nicht messen können oder noch nicht messen können, ist, wie viele Leute glauben das oder wie viele Leute verändern ihr Verhalten dadurch. Natürlich ist Gesundheit ein ganz interessantes Thema, weil das ganz besonders nahe geht. Mhm. Jeder ist individuell betroffen. Das ist nicht ein ferner Konflikt in der Ukraine. Das ist nicht ein Flugzeug. Also wenn ich so zum Beispiel an den Abschuss des Flugzeuges über die Ukraine denke, sondern das betrifft einen selber. Und deswegen sind die Leute so anfällig. Aber ich muss nochmal dazu sagen, nicht alles, was wir an Missinformationen, an Mythen und Verschwörungstheorien zu diesem Thema sehen, kommt natürlich jetzt entweder von diesen Pro-Kreml-Netzwerken oder von anderen außerhalb der EU, sondern das ist ein Teil, aber es ist ein wichtiger Teil und genau den müssen wir eben ganz genau beobachten.
Der Versuch, die Glaubwürdigkeit europäischer Institutionen zu unterminieren, ist ja das eine. Aber wenn wir jetzt im Bereich Gesundheit sind, dann besteht doch das Risiko, dass Falschinformationen unmittelbar Leben kosten, oder?
Oh ja, und darauf haben wir ja auch immer wieder hingewiesen, dass Desinformation und Falschinformation dieser Art tatsächlich Leben kosten kann. Einen direkten Link zwischen einem ganz bestimmten Akteur und einer bestimmten Nachricht und deren Impact oder deren Auswirkungen dann auf entsprechende Gesundheits- oder Entscheidungen im Gesundheitssystem können wir natürlich nicht nachweisen, sondern wir versuchen halt immer wieder zu unterstreichen, wir haben hier ein Problem, das von außen nochmal zusätzlich angefeuert wird. Und diese zusätzliche Verstärkung oder manchmal auch neue Erzählungen, neue Erzählformen, die dort auch vorgebracht werden, dass wir diese eindämmen, dass wir versuchen, dass der Platz und die Möglichkeit hier zu manipulieren von außen, dass das zurückgedrängt wird. Dass wir darüber hinaus natürlich noch ein anderes gesellschaftliches Problem haben, nämlich wie wir mit den Netzwerken, sozialen Netzwerken umgehen, wie wir mit dieser unkontrollierten Flut an Informationen umgehen. Das kommt natürlich noch dazu und das muss man einfach erwähnen, dass das nicht alles monokausal, dass das nicht alles nur in eine Schublade getan werden kann. Aber wie gesagt, das sind verschiedene Elemente, die zusammengehören und wir gucken uns diesen einen Moment an, der uns trotzdem Sorgen macht.
Wie können denn aktive Gegenmaßnahmen eigentlich aussehen?
Ja, das geht nur, indem man sehr unterschiedliche Maßnahmen zusammenstellt. Also das Erste aus unserer Perspektive ist natürlich erstmal wissen, was passiert. Und das klingt fast wie so ein Allgemeinplatz, wenn man das sagt, aber das ist gar nicht so offensichtlich, weil selbst die Plattformen, also wie Facebook oder Twitter, wirklich nur mit größten Problemen sehen, was eigentlich auf ihren Kanälen passiert und wie sie vielleicht selber auch manipuliert werden, indem man den Algorithmus austrickst und seine eigenen Messages, seine eigenen Nachrichten einfach nach oben schieben kann.
Durch falsche Likes oder falsche Retweets.
Durch falsche Likes, die man kaufen kann. Man kann sich entsprechende Followers auch kaufen und das kostet gar nicht so viel Geld. Also man kann mit wenig Geld kann man eine echte Diskussion verzerren und deswegen manipulieren. Mhm. Also diese Analyse, dieses Verstehen, was das Problem ist, ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich, dass man diese sehr unterschiedlichen Behörden und Akteure und insbesondere aus der Zivilgesellschaft miteinander vernetzt. Es wird sehr viel Forschung betrieben in diesem Bereich. Auch die Plattformen selber machen einiges. Und das muss miteinander vernetzt werden. Unsere Rolle auf europäischer Ebene ist natürlich auch, die Mitgliedstaaten miteinander zu vernetzen. Das, was unsere französischen Kollegen machen, das, was die Kollegen in Dänemark, in den baltischen Staaten machen, das ist enorm wichtig und jeder guckt sich halt einen Teil davon an. Und darüber hinaus arbeiten wir auch eng international, zum Beispiel mit G7 zusammen. Der dritte Aspekt, und das sind vier, die ich erwähnen würde, der dritte Aspekt ist natürlich dann die Arbeit mit den Plattformen, mit den Sozialmedienbetreibern, mit Facebook, mit Twitter, mit Google, die auch immer wieder nicht nur anzuhalten, sondern vielleicht auch einen Schritt weiter zu gehen, ihnen klaren Rahmen auch zu geben, was die Erwartung ist und was ihre Verantwortung auch für die Gesellschaft ist. Und dann ganz schließlich am Ende, was meines Erachtens zumindest das Wichtigste ist, ist Aufklärungsarbeit im Sinne von Medienkompetenz, das Bewusstsein schärfen, was es für Risiken gibt und auch Verhaltensformen auf individueller Ebene.
Dabei geht es doch auch gerade um Ihre Glaubwürdigkeit. Wer glaubt, dass die Regierungen Europas hinter der Krise stecken, der kann doch auch Ihnen nicht glauben.
Ja, selbstverständlich. Wir sind als Europäische Union genauso Zielscheibe wie viele andere. Und natürlich haben wir auch einen Auftrag zu erklären, was wir machen eigentlich in dieser Krise als Europäische Union, wie wir damit umgehen. Und haben natürlich auch dementsprechend auf der kommunikativen Ebene eine ganz wichtige Aufgabe, immer wieder zu erklären, immer wieder proaktiv auch in den Medienraum zu gehen, um zu sagen, das ist das, was wir machen. Hier sind die Fakten, hier kann man nachlesen, hier sind die entsprechenden Ressourcen oder die entsprechenden Quellen, die man sich dazu ansehen kann. Das ist enorm wichtig. Und das zählt einerseits für die ganze Diskussion innerhalb der EU, aber das zählt eben auch außerhalb der EU. Ich arbeite ja für den Auswärtigen Dienst. Das heißt, wir gucken uns zum einen an, wie aktiv sind hier ausländische Akteure oder externe Akteure im weiteren Sinne. Aber auch, was hat das zu bedeuten für unsere Rolle als Europäische Union?
Kann man Urheber von falschen Informationen gezielt ansprechen?
Als Debunking sozusagen, ja. Das ist eine ganz große Diskussion, die, glaube ich, auch in der Wissenschaft immer noch nicht endgültig entschieden wurde, ob sozusagen direkte Entgegnung von Falschinformationen eine Wirkung hat oder nicht. Und die Antwort muss wahrscheinlich ausfallen mit einem sehr unbefriedigendem, es kommt darauf an. Mhm. Es gibt also einen Typus an Medienkonsumenten, die praktisch nur in diese Falschinformation hineinstolpern und dem sozusagen ausgesetzt sind, das vielleicht sehen, vielleicht gar nicht glauben, die dann auf der anderen Seite gerne sehen würden, wie sieht denn die Gegenargumentation aus. Für diese Bevölkerungsgruppe oder für diesen Typus an Medienkonsument funktionieren Debunks, wie man das auf Englisch sagt, also Richtigstellungen. Für die größte Masse allerdings, die vielleicht ideologisch auf einer ganz bestimmten Linie liegt oder auch inhaltlich eigentlich schon seine eigene Meinung getroffen hat, funktionieren solche Gegendarstellungen eigentlich relativ selten. Uns ist deswegen wichtig, uns nicht zu verlieren in den Hunderttausenden und Millionen von einzelnen Nachrichten und Falschnachrichten, sondern immer wieder auf Muster zurückzugreifen. Was können wir sehen? Wie funktioniert das? Und was sind die Strategien, die da auch verwendet werden? Und dafür muss man eine Sache machen, die enorm wichtig ist, immer wieder zeigen, hier ist die Evidenz, hier ist die Beweislage, hier ist es, wie es funktioniert. Also wir können nicht mit Material arbeiten, vielleicht von Geheimdiensten oder Ähnlichem, wo man dann hinterher nicht sagen kann, ich kann Ihnen leider die Quellen nicht geben, aber dieses und jenes passiert, sondern wir versuchen das sehr, sehr offen zu machen, um zu zeigen, dass es jeden und jede betreffen kann.
Warum sind Lügen und so ein Unsinn eigentlich so populär? Ist das sozusagen immer die einfache Antwort auf ein komplexes Problem?
Ja, das geht natürlich weit über meinen eigenen Arbeitsbereich hinaus. Das geht ins Kognitive hinein. Ich glaube, es gibt auch extrem interessante Studien dazu. Zum Beispiel eine Zahl, die mich immer wieder fasziniert, ist, dass tatsächlich diese Desinformation oder diese Falschaussagen tatsächlich sehr viel schnelleren Verbreitungsgrad haben im Netz. Bis zu 6-mal schneller. Das ist eine Zahl, die schon vor einigen Jahren ermittelt wurde.
6-mal schneller als seriöse.
Als 6-mal schneller als faktisch richtige Information.
Ja. Ja,
dass also die je dramatischer die Falschinformation ist und je aufreizender sie noch dazu verpackt ist, desto interessanter wird sie. Und auch wenn es augenscheinlich Falschinformationen sind, werden sie trotzdem sehr viel mehr verbreitet und auch sehr viel mehr aktiv verbreitet.
Das heißt, das Bild der WHO, die sagt, wir haben nicht nur eine Pandemie auf der gesundheitlichen Ebene, sondern wir haben auch eine Infodemie. Das stimmt. Das heißt, auch Falschinformationen verbreiten sich exponentiell oder mit ungeheurer Geschwindigkeit.
Ja, dem würden wir zustimmen. Also wir gucken uns natürlich nicht das gesamte Internet oder die gesamte Kommunikationsraum an, sondern einen bestimmten Teil. Aber auch hier sehen wir, dass, sag mal so, der Reflex, solche Nachrichten, solche Posts, solche Quellen auch einfach mal zu hinterfragen, dass der noch nicht so ausgeprägt ist, wie er sein sollte. Und deswegen ist unsere Arbeit auch sehr fokussiert auf den Bereich Aufklärung und immer wieder Bewusstseinsschärfung.
Genau, also jetzt dann mal ganz einfach. Woran erkenne ich, ob eine Nachricht, die ich irgendwo aufschnappe, seriös ist, faktenbasiert oder Fake News?
Also ich würde immer drei Kriterien anwenden. Das erste ist erstmal die Quelle hinterfragen. Was ist das für eine Quelle? Was ist das für eine Zeitung oder für eine Website? Oder woher kommt das ursprünglich? Kann ich das dokumentieren? Sehe ich, wer steckt dahinter? Das ist zwar manchmal ein bisschen mühsam, dann auch mal auf die Website zu gehen, sich mal das Impressum anzugucken, aber das öffnet manchmal schon enorm die Augen bzw. das Bewusstsein, was da alles passiert. Und wir sehen eben sehr viele Websites, die nicht authentisch sind, die sich aus obskuren Quellen speisen, wo man nicht weiß, wer dahinter steckt. Das zweite ist natürlich auch der Inhalt. Wenn ich einen Artikel bekomme, der sehr suggestiv konstruiert ist, der bestimmte Bilder in einen bestimmten Kontext stellt, vielleicht mal ein bisschen misstrauisch sein, ohne Paranoia, aber einfach mal angucken, warum spricht eigentlich der Autor oder die Autorin hier immer nur von einer Seite oder von einer Möglichkeit? Gibt es denn da nicht auch eine Gegenmeinung? Seriöser Journalismus präsentiert normalerweise Meinung und Gegenmeinung. Drittes Kriterium, das ich immer wieder anwenden würde, ist, gerade in den sozialen Medien, werde ich speziell gezielt angesprochen durch einen solchen Post, also weil ich zum Beispiel, was weiß ich, besonders aktiv auf irgendwelchen Internetseiten oder in irgendwelchen Chatgruppen zu Tierwohl oder wie auch immer bin und dass dann hier eine bestimmte politische Nachricht oder meines Erachtens auch jetzt hier zu Corona, dass das dann in Zusammenhang mit meinem persönlichen Interesse gebracht wird. Da müssen auch die Alarmglocken hochgehen. Das sind dann Herangehensweisen, die wir kennen auch aus der Werbung und wo politische, wie soll ich sagen, politische Manipulation und sozusagen Werbung dann ganz, ganz eng miteinander verfließen. Und deswegen kommen wir auch immer wieder auf die Plattformen zurück, wo wir sagen, ihr müsst ganz, ganz sauber trennen, was ihr erlaubt und was ihr nicht erlaubt auf euren Plattformen.
Wir haben jetzt über die sehr schnelle Verbreitung von Falschinformationen gesprochen. Aber gleichzeitig hat man doch jetzt den Eindruck, dass die Bürger sehr viel stärker auf seriöse Medien zugreifen, dass sie öffentlich-rechtlichen Rundfunk hören und sehen, dass sie seriöse Tageszeitungen lesen, dass sie anerkannte Online-Medien nutzen. Eigentlich ist es doch gleichzeitig auch jetzt eine große Zeit der sogenannten Mainstream-Medien, oder?
Ja, ich glaube, dass es wirklich die positive Seite ist, dass man sich wieder zurückerinnert, dass es zum Beispiel im Journalismus auch Standards gibt, die insbesondere im sogenannten Mainstream nicht von ungefähr mit sehr strengen Maßgaben eingehalten werden. Das muss nicht nur öffentlich-rechtlicher sein, das kann in allen möglichen Bereichen sein. Und das Zweite, was auch ein positiver Aspekt ist und wirklich ein Lichtblick ist, gerade weil ich die Plattformen so oft erwähnt habe, gerade bei Facebook, bei Twitter, aber auch bei anderen, sieht man deutliche Bereitschaft, auch dieses Problem anzugehen. Und wenn Sie heute Ihren Twitter-Account oder Ihren Facebook-Account oder verschiedene andere Plattformen benutzen, Sie finden ganz oben, finden Sie heute Hinweise zu, hier findet man entsprechende Informationen zu Corona. Haben Sie oder hast du noch mehr Fragen zu Corona? Hier sind die Links und die dann tatsächlich auch zu entsprechenden Quellen gehen, die seriös sind, die entsprechende Authentizität haben. Also das sind Lichtblicke und ich glaube, auf das müssen wir dann auch bauen, wenn diese Krise oder diese akute Krise mal vorbei ist und wenn wir uns dann auch mal ansehen, was haben wir eigentlich gelernt aus der Krise, sind dann auf diese Dinge aufzubauen, nehme ich an.
Gibt es unter den Mainstream-Medien auch solche, die auf die Fake News reinfallen? Fällt Ihnen da ein Beispiel ein?
Ich habe kein Beispiel zur Hand, aber natürlich ist diese Grenze zwischen, ich benutze nicht gerne diesen Terminus Fake News, weil er eben politisch sehr aufgeladen ist, aber zwischen Falschinformation, die gezielt gestreut wird und die dann irgendwo ankommt, da gibt es also fließende Übergänge. Es gibt eine interessante Darstellung sozusagen, wie das funktioniert. Das kommt manchmal aus ganz obskuren, kleinen Quellen und wird dann immer weiter aufgeblasen, immer weiter sozusagen verbreitet. Und erst findet es den Weg in verschiedene Chatgruppen, dann findet es den Weg in Sozialmedien, dann findet es den Weg in offene Diskussionen in den Sozialmedien. Und dann kann es sehr oft passieren, dass es auch überschwappt in sogenannte seriöse Medien. Und deswegen kommen wir nochmal darauf zurück, was diese Krise uns eigentlich oder die Situation uns immer wieder ins Bewusstsein rufen sollte, ist, dass die Verantwortung bei Medien insgesamt, ob sie öffentlich-rechtlich oder ob sie privat sind, immer wieder darauf zurückzuführen ist, Quellen müssen hinterfragt werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf Falschinformationen aus russischen Quellen, seien sie staatlich oder nicht staatlich, dann besteht doch das Risiko, dass diese Falschinformationen auch auf den Urheber selbst wieder zurückfallen. Können Sie solche Effekte beobachten?
Was wir natürlich entdecken, ist, dass ganz schnell umgeschaltet wird, einfach in die Geschichten, die man noch vor 2 Wochen, also mit großer Werbe und mit viel Energie sozusagen publiziert und verbreitet hat und multipliziert hat, dass die also einfach nicht mehr opportun sind in dem Moment, sondern dass man dann wieder ganz andere Dinge hervorhebt. Und das haben wir auch in dieser Krise gesehen zum Beispiel. Also das Pendel, das geht immer so ein bisschen zurück und vor. Insbesondere bei den russischen Akteuren, die also einerseits die Funktionsfähigkeit oder überhaupt die Fähigkeit der Demokratien im Westen anzweifeln, hin zurück zu einer Glorifizierung der Rolle, sozusagen wie russische staatliche Akteure das gemacht haben. Mhm. Und da sieht man wieder, Vorsicht sozusagen mit dem Label Desinformation, das wäre dann eher überzogene Propaganda vielleicht oder überzogenes Herausstellen der eigenen Leistungen. Aber diese Übergänge sind immer wieder fließend und das macht eben sehr schwierig, dafür eine Schublade zu öffnen, da alles hineinzuschmeißen und sagen, das ist Desinformation und sollte deswegen nicht mehr zirkulieren. Das macht die Arbeit schwieriger, aber ist, glaube ich, im Sinne von einfach einer sehr klaren Herangehensweise und einer klaren Einordnung des Problems ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
Vielen Dank. Das war Lutz Güllner vom Europäischen Auswärtigen Dienst. Vielen Dank für das interessante Gespräch.
Sehr gerne, vielen Dank auch.
Ich werde mich hier in den nächsten Tagen mit weiteren Gesprächspartnern auch wieder aus der Bundesregierung unterhalten. Ich hoffe, Sie sind dann wieder dabei.
Das war Corona aktuell, der Podcast der Bundesregierung. Aktuelle Informationen unter bundesregierung.de/coronavirus.